Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Lovecast. Ich bin Estu und wie immer an meiner Seite der Pascal. Grüß dich, Pascal.
Hallo, hallo, hallo.
Pascal, es ist lange her, oder?
Es ist mega lange her. Ich bin auch schon am Überlegen, ob wir dieses Jahr überhaupt schon einen Lovecast gemacht haben. Es fühlt sich so an, als wäre es letztes Jahr gewesen.
Ja, das kann sein. Wir haben den ersten im August 2018 aufgenommen, habe ich gerade eben nochmal überprüft.
Oh.
Wenn wir also so ein bisschen schieben und so Kreativpausen mit zurechnen, könnte man sagen, dass wir es 2 Jahre machen.
Okay, klar. Okay. Ja, es ist eine feste Tradition auf Movie Break geworden, der Love und Hate Cast.
Für uns zumindest, ja.
Und für die 2 Leute, die neben uns das noch hören.
Ja, Grüße hierbei an deine und meine Mutter.
Schön wär's.
Schön wär's, ja. Warum, Mutter? Warum? Ach, ja. Ja, wir haben länger Pause gemacht. Wir stellen heute einen Film vor, der, ich würde sagen, nicht zu den bekanntesten zählt, aber auch nicht unbekannt ist, was vor allem an seiner Besetzung liegt, nämlich Julia Roberts, Patrick Stewart und, wer kennt ihn nicht, Mel Gibson.
Was?
Ja, Mel Gibson? Tatsächlich. Mel Gibson hat mit Richard Donner einen Film gedreht.
Nee.
Hat er zuvor noch nie gemacht. Mal abgesehen von Lethal Weapon 1 bis 4 und Maverick, aber ansonsten noch nie.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, fangen wir direkt an.
Sollen wir nicht noch eingangs vielleicht erwähnen, dass wir unser Konzept vom Lovecast ein bisschen erweitern?
Ach, tun wir das?
Ja.
Ach, ja, stimmt. Stimmt, ja, ja. Mhm. Ja.
Weil Fletchers Vision ist jetzt kein Film, der irgendwie in Verruf geraten ist. Der ist halt, ich würde einfach sagen, der ist in Vergessenheit geraten, so ein bisschen. Aber das ist kein Film, der allgemein schlecht angekommen ist.
Wobei wir darüber am Ende noch mal reden könnten, weil es geht hier in dem Film um Verschwörungstheorien, die ja gerade, ich will sagen, en vogue sind.
Ja, definitiv. Das schon mal vorab, es ist ein guter Film für die jetzige Zeit.
Ja. Ist er das wirklich? Wir werden es herausfinden.
Verdammt nochmal.
Es sei erwähnt, ich bin dafür, der Film ist bekannt, aber auch nicht so bekannt, deswegen würde ich sagen, wir werden versuchen, Spoiler zu vermeiden. Ich glaube, es ist bei dem Film machbar, oder?
Oh, ich weiß nicht, der ist so vorhersehbar.
Wir hauen dann einfach, wenn wir Spoiler, eine Spoilerwarnung raus.
Ja, aber jetzt erstmal von also Anfang, der Love und der Hatecast war immer ein Spoilercast. Deswegen.
Okay, gut.
Oh, Moment.
Jetzt aber.
Ja, was? Bitte.
Ja. Profis am Werk. Okay, Pascal, an dich. Die obligatorische Frage, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt? Und dieses damals möchte ich bei dir jetzt mal leicht unterstreichen.
Es muss gestern gewesen sein, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber das war so ein Film, ich glaube, der lief immer, es war so ein typischer Donnerstag, 20.15 Uhr Film, wenn ich auf Vox oder Kabel 1, wenn ich mich nicht irre. Ja. Da lief der des Öfteren. Ich habe ihn leider nie gesehen. War auch so ein Film, der irgendwie bei mir irgendwie nie angekommen ist. Also, ich weiß nicht, da hat irgendwas gefehlt, dass ich mir den wirklich, als ich damals noch jünger war, mit 13, 14, 15, dass ich mir den anschaue. Gestern gesehen und war gut. Okay.
Okay. Ja, meine erste Sichtung war, das kann ich dir genau sagen, war am 7. November 1997. Am ersten Freitag, als er in Deutschland lief.
Und du warst im Kino?
Kölner Cinedom. Ich habe ihn im Kino geguckt, ja. Und das Schöne war, ich kann sogar eine kleine Anekdote erzählen.
Nee.
Denn das war auch der Tag, an dem ich Brad Pitt gesehen habe.
Du hast Brad Pitt gesehen?
Ja, jetzt bist du baff, ne? Jetzt bist du baff.
Ey, ich fall hier aus dem Bett raus.
Ja, im Cinedom gab es am Freitag, wo wir den geguckt haben, also es war ich und der ehemalige Freund meiner Mutter, gab es die deutsche Premiere von 7 Jahre im Tibet.
Mhm.
Und da war Brad Pitt zu Gast. Und das war mir eigentlich ziemlich schnurz. Ich war damals schon nicht so ein Personenkult-Fetischist. Also ich interessiere mich jetzt nicht für Autogramme oder sowas oder möchte irgendwelche persönlich berühmten Persönlichkeiten endlich mal live sehen. Aber es war einfach so, dass wir halt diese Karten hatten und uns dann gesagt wurden, ist ja, der Film fängt eine halbe Stunde später an, wegen dem Auflauf hier im Cinedom, weil natürlich der Cinedom überlaufen war von Presse und Fans. Und das Schöne war, wir standen dann da vom Kinosaal, der noch zu war, und der war im ersten Stock und wir hatten eine perfekte Sicht nach unten. Weil die den ersten Stock nur freigegeben haben, halt für Leute, die eine Kinokarte hatten. Und dann standen wir da und haben gewartet, dass der Film endlich, also dass wir rein dürfen. Und dann sahen wir, wie Brad Pitt kam und winkte und lächelte. Und wieder verschwand. Und dann durften wir ins Kino rein.
Ich bin gerade ein bisschen beleidigt, weil diese Geschichte hast du mir bisher vorenthalten.
Ja, aber so viel passiert ja nicht. Weil ich, gut, ich habe Brad Pitt gesehen, 97, das ist...
Naja.
Oder auch von weiß ich, 20, 30 Meter Entfernung. Also so doll ist das jetzt nicht.
Na ja, gut. Okay. Ja? Keine Berührung, also.
Nicht wie bei uns beiden.
Okay. Alles klar. Super. Ja. Okay. Mhm.
Und ich weiß auch, ich kam aus dem Film dann raus und der hatte so einen schönen Flow. Das war so ein Film, da kamst du mit einer guten Laune aus dem Kinosaal.
Also,
auch wenn ich dann, auch wenn ich sagen muss, ich habe ihn dann erst Jahre später wieder gesehen. Zuletzt vor ein paar Wochen. Und es ist ein guter Film.
Mhm.
Aber er ist definitiv für mich nicht das große Highlight in der, im Oeuvre von Mel Gibson oder von Richard Donner.
Mhm.
Was jetzt nicht viel heißen soll, weil die haben ja einige ziemlich coole Sachen gemacht.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Pascal, kannst du uns denn mal kurz erklären, für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, worum geht es in dem Film überhaupt?
Ja, in dem Film geht es um einen von Mel Gibson verkörperten Taxifahrer namens Jerry Fletcher, der seine Fahrgäste mit, ja, abstrusen oder mehr oder weniger abstrusen Verschwörungstheorien zulabert. Und es scheint so, als wenn der Geheimdienst irgendwann auf den Jerry Fletcher aufmerksam wird, weil an der ein oder anderen Verschwörungstheorie ist dann wohl doch ein bisschen mehr dran. Und ja, es dauert nicht lange, bis sich Jerry auf der Flucht befindet. Und
ganz genau.
Ja, das reicht, glaube ich, oder?
Ja, ja, das reicht vollkommen.
Mhm.
Ich weiß noch, was ich mir behalten habe, weit war ich da den geguckt habe, 97, da war ich 14, müsste ich da gewesen sein. Da fand ich das so total faszinierend, weil Mel Gibson ja erzählt, dass diese Behörde, diese mysteriöse Behörde, die gar keinen Namen hat, Helikopter hat, die lautlos fliegen können. Das fand ich total faszinierend.
Ja, der haut aber echt am Anfang in den ersten 15, 20 Minuten haut er eine Verschwörungstheorie nach der nächsten raus und da müssen wir eh gleich mal drauf zu sprechen kommen, ob wir dafür ein Fable haben. Aber da sind ein paar Sachen bei, wo man sich denkt, das ist schon irgendwie geil.
Ja, also gerade der Anfang ist halt super immer noch,
ja.
Weil du siehst halt, es ist im Prinzip aufgebaut wie so eine Montage, du siehst halt diesen Jerry bei der Arbeit, also er fährt da Taxi und alle seine Fahrgäste bekommen, ob sie jetzt wollen oder nicht, halt von ihm Geschichten erzählt, zum Beispiel, dass irgendwie das Sperma der amerikanischen Elite eingefroren in irgendeinem, unter einer Eisfläche ist, wo eigentlich sonst Eishockey gespielt wird und all solche Sachen und diese Theorien, die sind halt teilweise, dass man sich so denkt, so, ja, dass die könnten in einem gut gemachten Spionagefilm durchaus eine Verwendung finden, aber teilweise auch so denkst, so, nee, da musst du aber echt schon gehörig viel Arbeit krumm genommen haben, um das zu glauben. Ne?
Ja,
also das ist ganz amüsant.
Was auch ganz amüsant ist, ist, dass der Film in den ersten 20 Minuten, wo man halt nur sieht, wie Jerry halt so durch die Stadt fährt und wie du schon gesagt hast, und wie er dann nach Hause kommt und dann man seine Verschwörungsbude sieht, die mit zig Schlössern verriegelt ist und für seinen Kaffee hat er ein Schloss und für sein Essen hat er ein Schloss und seine ganze Wohnung ist mit Alufolie beklebt. Was da ganz interessant ist oder was ganz angenehm ist, dass der Film dann eine schöne Ironie hat, weil es gibt da eine Szene, wo Jerry Taxi fährt und die Kamera ist nur auf ihn gerichtet, man sieht nicht, wer hinten sitzt und er redet sich da total in Rage und dann fährt die Kamera so weg und man sieht, hinten sitzt einfach keiner und dann sagt Mel Gibson so, hier sitzt ja gar keiner. Naja, ist trotzdem wahr, was ich sage. Und dann fährt er einfach weiter. Das ist ganz nett, so eine Ironie da einzumischen. Weil Verschwörungstheorien ist ja schon so ein bisschen kritisches Thema, ne?
Also gerade jetzt in der jetzigen Zeit halt ist das schon, also vor ein paar Jahren, also ich bin ehrlich, eine Verschwörungstheorie, ich lese mir die gerne durch, ich finde das immer ganz amüsant oder auch ganz spannend, ja, es ist halt so eine Form von Fiktion, aber man muss halt aufpassen, wenn diese Fiktion dann an irgendwie darauf gepocht wird, dass es dann Realität oder wahr sein soll, dann muss man schon aufpassen.
Es kommt halt drauf an, wer diese Verschwörungstheorien verbreitet und mit was für einer Radikalität diese Personen versuchen, uns glauben zu machen, dass das wahr ist. Ich meine, es gibt Verschwörungstheorien, wo ich sage, ja, Mhm. Kann sein. Mhm. Und dann gibt es so Sachen, dass irgendwie, weiß ich nicht, die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes leben und da ihre Station haben, dass 9-11 ein Inside-Job ist, Reptilienmenschen, Chemtrails, ja. Also, ja.
Ja, das ist wahr. Was ich aber finde, also, sagen wir ehrlich, nichts ist schlimmer als so geschwätzige Taxifahrer. Aber so wie Mel Gibson das halt spielt, hätte ich, glaube ich, echt meinen Spaß, wenn ich da hinten im Taxi sitzen würde.
Ja.
Ich glaube, ich würde ihm auch ein bisschen Trinkgeld geben, noch mehr als sonst.
Naja, ist ja fast schon so ein Stand-up, ne?
Ja, genau. Stimmt, das hat halt wirklich was für ein Stand-up-Komiker.
Ja, es ist ja. Wirklich. Also der haut so sein Programm raus, nächster und nochmal und nochmal und nochmal.
Ja. Ja. Was der Film naja, dann aber auch versucht zu bebildern, ist ja, dass dieser Jerry dann doch recht einsam ist. Das, finde ich, funktioniert allerdings nicht so gut, was dann wiederum zum Problem wird, denn der Film hat ja nach, der geht 130 Minuten und nach gut der Hälfte hat er ja wirklich so einen, ja, so einen stilistischen Kurswechsel.
Mhm.
Weil dann will er halt nicht mehr so eine, die flotte Komödie sein, die viel auf das Gerede von Mel Gibson setzt, sondern will er wirklich versucht einen nicht ganz ernst zu nehmen, aber doch schon sehr, ja, straighter Thriller zu werden.
Genau.
Und ich sage ganz ehrlich, ach, die erste Hälfte ist klar die beste.
Ja, da bin ich bei dir. Die ist, also Komödie würde ich jetzt nicht sagen.
Das, aber es ist halt amüsant.
Genau, die hat so ihren eigenen Drive, die ist schwungvoll, die ist amüsant. Und man merkt ja auch, dass es auf irgendwas hinzusteuert. Also irgendwas muss an diesen Verschwörungstheorien ja dran sein. Oder eben auch nicht. Und das wäre interessant gewesen, wenn der Fletchers Vision wirklich ja mehr Kritik an so Verschwörungstheoretikern oder Verschwörungstheorien geübt hätte, anstatt sie, ja, soll ich jetzt schon Spoiler sagen? Eigentlich nicht, habe ich ja schon in der Inhaltsangabe, dass die wahr sind. Also da ist ja was dran, was er weiß, ja. Und was seine Vision ihm sagen. Und ja. Das ist ein bisschen schade, weil, wie du schon sagtest, so spätestens nach der Hälfte wird das ein sehr klassischer, ja, ich will es jetzt nicht Polit-Thriller nennen, aber schon ein sehr klassischer Paranoia-Thriller, aber es ist ja irgendwie nicht so richtig Paranoia-Thriller, weil er wird verfolgt und er sagt die Wahrheit. Deswegen, ja, es ist so ein Paranoia-Thriller in Spee, so ein bisschen.
Er baut halt schon so dieses klassische, dieses, ja.
Ja, drei Tage des Condor-mäßige irgendwie. Genau. Einer weiß genau die Wahrheit und wird von einem großen System verfolgt und wem kann er trauen, genau. Wem nicht, bla bla bla. Ihr kennt es.
Und was der Film halt auch macht, ist, dass er diese große, mysteriöse Behörde, die man ja auch aus zig Filmen oder Serien kennt, ich sag nur Akte X, schon so versucht, als dass dieser große, böse Antagonist im Schatten, der dann noch repräsentiert wird von Patrick Stewart.
Cool.
Den ich da, glaube ich, zum allerersten Mal, wie ich in der Kinorolle gesehen habe.
Ich wusste gar nicht, dass der dabei ist. Ich war wirklich überrascht, weil er tritt ja in seiner ersten Szene so aus dem Schatten hervor. Und dann ist er das? Und dann ist das. Und dachte mir, ja, geile Wahl. Von wegen, ja, Green Room war seine erste richtig harte Rolle. Nö, hier, Fletcher in Vision ist er auch schon. Echt badass.
Das stimmt. Er ist kein Sympathieträger. Deswegen hat mich das damals auch nicht schockiert, aber so ein bisschen verwundert, weil ich bin kein Star Trek-Fan, aber ich habe halt als Kind so ein paar Folgen dieses Next Generation gesehen und wusste also, wer er ist.
Mhm.
Und das war schon ungewöhnlich, ihn jetzt da zu sehen. Denn das erste Mal, du hast schon gesagt, der tritt aus dem Schatten raus und dann wird erstmal Fletcher gefoltert.
Ja.
Was ja schon auch so wirklich ein richtiger Bruch ist dann erstmal, weil dann merkt man so, okay, so ganz so spaßig ist das nicht.
Genau, da merkt man so ein bisschen die Fallhöhe von der ganzen Geschichte. Was ich auch gut finde, also man muss ja mal sagen, Richard Donner ist ja ein sehr begabter Genrehandwerker. Das ist einfach total, so.
Ja.
Der hat's drauf und dieser Fletchers Vision, sagen wir mal so vorhersehbar, der vielleicht auch ist und so klassisch und wenig originell. Der ist sehr gut inszeniert. Das ist ein guter altmodischer Thriller und es funktioniert. Es funktioniert nicht blendend, aber es funktioniert.
Ja. Wobei am Ende ist es ja so, dass diese böse Behörde hat ja einen großen Gegner, wie es sich dann herausstellt, nämlich eine gute Behörde.
Wow!
Das fand ich dann auch ganz amüsant. Da frage ich mich, wäre es vielleicht einfach besser gewesen? Hätte es vielleicht diese Paranoia beim Zuschauer noch so ein bisschen verstärkt? Wäre die Punchline stärker gewesen, wenn es halt eben nicht dieses Gute geben würde in Form dieser unbekannten anderen Behörde? Das hätte
ein interessantes Ungleichgewicht gebracht. So ist natürlich alles Hollywood-mäßig glatt gebügelt. Ohnehin hätte ich es interessanter gefunden, wenn der Film viel länger Zeit darauf verwendet hätte, dem Zuschauer auch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, ja, ist das jetzt ein Spinner oder hat der vielleicht recht, so ein bisschen so in der Schwebe zu lassen, weil das macht er ja wirklich dann nach einer halben Stunde ist klar, okay, Fletcher ist ein bisschen drüber, aber der hat recht.
Ne? Das stimmt. Muss aber sagen, wenn wir dann erfahren, warum er so ist, wie er ist, das fand ich schon damals. Zu aufgesetzt. Das war genau too much.
Ja.
Da hatte ich das Gefühl, da bricht der Film auch irgendwie mit seinen eigenen Regeln, die er vorher aufgestellt hat. Mhm. Weil er versucht ja trotz allem also selbst diese total bizarren Verschwörungstheorien, die Gibson da am Anfang im Taxi von sich lässt. Das sind alles Sachen, die sind schwachsinnig, aber ich sag mal, vorsichtig gesagt, umsetzbar.
Mhm.
Aber dann am Ende, also wenn er halt eben dieses ganze Puzzle dann fertig ist und wir sehen, was das Ganze bedeutet und woher es kommt und wer da involviert ist, dann denke ich mir jedes Mal so, Leute, weniger wäre in dem Fall echt mehr gewesen.
Ja, das ist dann echt schon ein bisschen Science Fiction, ne? Also, von wegen Spoiler, herangezüchtete Killermaschinen und sowas alles und er ist eine davon und das hat mir auch nicht gefallen. Das hat nicht zum Ton des Films gepasst. Das war too much.
Aber irgendwie hat es ja schon so ein bisschen was von Jason Bourne.
Ja, genau, so herangezüchtete Killermaschinen.
Genau.
Ja, weiß ich nicht. Dafür kämpft Mel Gibson nicht gut genug. Für Jason Bourne. Ohnehin müssen wir mal über die Action sprechen. Ich hatte immer das Gefühl, dass das ein Actionfilm ist. Also im Vorfeld gedacht, es wäre ein deutlich actionlastigerer Film. Mhm. Ist es ja gar nicht. Also,
nee, wirklich. Hm? Also ich kann mich eigentlich nur an eine Szene so richtig erinnern, ob das jetzt eine Action-Szene ist, dahingestellt, das ist halt die, wenn er halt nach dieser Folter-Session halt flieht mit diesem Kleber an
ja, der sitzt noch Augen. Im Rollstuhl drin.
Genau, genau.
Und dann die Treppe runter.
Ja, das war übrigens der Grund, warum im Kino damals vorm Kinosaal noch so ein großes Schild hing, dass Epileptiker diesen Film besser fernbleiben sollten.
Ah, okay. Es gibt dann noch eine Verfolgungsjagd, wo Mel Gibson und Julia Roberts mit dem Auto vor Patrick Stewart und seinen Gorillas fliehen. Die ist auch absolut solide. Seit Richard Donner Handwerk. Aber jetzt mal so krasse Action-Szenen, irgendwie so große Schusswechsel, wie man es jetzt aus Lethal Weapon kennt, wo Richard Donner ja auch viermal mit Mel Gibson zusammengearbeitet hat. Zu dem Zeitpunkt von Fletchers Vision dreimal. Aber es ist schon wirklich ein Thriller, ein klassischer Thriller, der auch viel Zeit mit seinen Figuren verbringt. Also wirklich, es gibt, glaube ich, kaum Szenen, wo Mel Gibson nicht zu sehen ist. Der ist auf jeden Fall Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Dann gibt es noch Julia Roberts. Ich glaube, wir müssen mal über Julia Roberts sprechen.
Über die müssen wir reden. Das ist eine Anwältin, die ja mit der Jerry irgendwie in Kontakt steht. Jedes Mal, wenn ich den Film gucke, denke ich mir immer, ich verstehe nicht wirklich, wie steht der zusammen? Warum ist sie zu nett zu ihm? Aber sie kennt ihn halt von früher. Ja, und die hilft ihm halt. Also es ist so diese liebenswerte junge Frau oder halt ist sie jung, ja, Frau halt.
Ich bin auf jeden Fall jung. Ja, nur keine 50.
Ne? Genau. Ja, die mit dem Leben steht, als Anwältin erfolgreich ist, aber halt auch ein Herz aus Gold hat und deswegen einem diesem kleinen Spinner, der mit seinem Taxi immer rumfährt, auch gerne mal hilft. Ja,
genau.
Und ihn versucht zu verstehen. Dann erfahren wir halt, wie sie zusammenstehen oder was Jerry halt mit ihrer Vergangenheit zu tun hat.
Genau, so nach 80 Minuten ungefähr erfährt man das.
Genau. Ich muss sagen, hätte ich nicht gebraucht, ich hätte aber auch ihre Figur gar nicht gebraucht.
Ja, dieser ganze Plot ohnehin um seine Vergangenheit und wie das mit Julia Roberts zusammenhängt. Ich finde auch, jetzt mal meine persönliche Meinung zu Julia Roberts, ich finde die nicht toll. Die holt mich nicht ab, die hat mich zweimal abgeholt. Das war in.
Einmal zum Schwimmbad und einmal zum Kino.
Genau. Einmal Erin Brockovich und einmal Hautnah. Das sind ihre großen Leistungen. Ansonsten ist das für mich so ein Hollywood-Darling, was jeder mag. Ich finde die vollkommen uninteressant. Und das Problem ist natürlich auch, dass diese Figur dazu genutzt wird, um dann nach so eine Liebesgeschichte reinzupressen.
Ja.
Die
ja,
das absolut ist, kein Schwein glauben würde.
Das einzig Gute einer Liebesgeschichte ist der Einsatz von diesem Song Can't Take My Eyes Off You.
Ja, stimmt.
Weil das weiß ich noch, als ich im Kino rauskam, hatte ich von diesem Film, von diesem Song echt einen Ohrwurm.
Ja. Ja. Ja, irgendwie ist auch die Frauenfigur sehr, sehr passiv halt, ne? Eigentlich sitzt sie ja am längeren Hebel, sollte man denken, aber es ist dann eben doch so eine Figur, die irgendwie Beiwerk ist und das habe ich auch jetzt zu oft gesehen. Aber naja.
Ja, es ist halt, wie gesagt, also sie haben ja schon, also Mel Gibson und sie haben ja eine Vergangenheit, also eine filmische mit diesem Maverick und meine auch, dass sie befreundet sind oder waren, das weiß man bei Mel Gibson nicht so ganz. Wir wissen ja, dass da ein paar Jahre später
was Maverick, vorgefallen ist. Maverick, da war Julia Roberts nicht bei.
Das war Judy Foster, ne? Ja. Ach, verdammt. Ja, sorry. Sorry, ja, okay.
Ich glaube, Julia Roberts war da so gerade auf dem Weg nach oben. Die hat, glaube ich, im gleichen Jahr hat sie noch die Hochzeit meines besten Freundes gemacht und dann kam so die Braut, die sich nicht traut, Notting Hill, ne? Und dann hat auch Aaron Brockovich.
Du darfst Pretty Woman nicht vergessen, 89.
Welchen?
Das war ihr Startschuss. Du hast Pretty Woman unterschlagen.
Ah, Pretty Woman, yo! Stimmt!
Also als hier die Hochzeit meines besten Freundes war Julia Roberts schon ein sehr angesehener Superstar.
Stimmt, das war Pretty Woman, vollkommen vergessen, ja. Und danach hat's auch einen Hook, war es auch ein Hook dabei. Ja, ja. Genau. The Player. Na, okay, alles klar. Die Akte, ja, alles klar. Julia Roberts war schon oben. Superstar Power in Fletchers Vision auf beiden Seiten. Richtig.
Aber man merkt halt schon, das ist so dieses, wir brauchen halt unbedingt eine Love Story. Ne? Yeah. Wir müssen irgendwie das Mel Gibson, weil Mel Gibson braucht halt irgendeine Frau an seiner Seite, ja. Das ist so diese typische Rechnung, ja, wenn wir eine Love Story haben, damit kriegen wir auch die Weiber ins Kino, ja. Yeah. Das kann man auch besser vermarkten und so. Ihre Figur ist uninteressant.
Ja.
Ich finde,
der funktional.
Film der Film ist mit 130 Minuten auch ein paar Minuten zu lang.
Ja.
Ich glaube, alles, was da passiert, hättest du auch in 100 Minuten erzählen können.
Mhm.
Und wenn du die ganzen Sachen rausgekürzt hättest, hättest du einen schönen 90-minütigen Film gehabt.
Ja, also ich sag mal, nur eine halbe Stunde hätte man rauskürzen können. Ob er da 90 oder 100 Minuten geht, es wäre beides besser gewesen, sage ich.
Ja. Übrigens, Fletchers Vision war ja auch so das erste Kennenlernen zwischen Drehbuchautor Brian Helgeland und Mel Gibson. Die ja dann 2 Jahre später Payback gemacht haben.
Das finde ich
auch ganz interessant.
Der sehr gut ist.
Müsste ich Payback nochmal schauen.
Ist gut. Der ist sehenswert. Sehr sehenswert. Ja, naja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, sag du erstmal. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein.
Ich wollte jetzt mal fragen, also dass wir mal diese Verschwörungstheorien thematisieren und uns die Frage stellen, wie würde The Fletchers Vision jetzt aufgenommen werden, wenn er heutzutage ins Kino käme?
So wie er jetzt ist?
So wie er jetzt ist.
Keine
Ahnung. Ich glaube nämlich, dass er von einigen durchaus dafür kritisiert wird, dass er halt Öl ins Feuer gießt. Weil, wie wir ja schon gesagt haben, die Verschwörungstheorien, die da erzählt werden, die sind alle wahr. Ja, der Spinner mit den Verschwörungstheorien ist eigentlich der wahre Held, der eigentlich auch nur ein Opfer des Systems ist oder der Regierung oder der Behörden. Und das würde, glaube ich, vielen Leuten sehr gut in die Karten spielen.
Ja, ich glaube, der würde dafür reichlich kritisiert werden, dass er einem Spinner Recht gibt. Dass wir den Spinnern Gehör schenken müssen. Den könnte man übrigens sehr gut heutzutage natürlich machen bei dem Überfluss an Verschwörungstheorien. Allerdings müsste man sich einen neuen Hauptdarsteller suchen. Nichts gegen Mel, super Schauspieler, mehr sage ich nicht. Aber wenn man...
Er ist zu... Ja? Also nicht nur wegen seinem nenne ich es mal Beliebtheitsfall, ja, sondern auch, ich glaube, der ist zu alt für die Rolle.
Ja, genau. Böse, ne? Da musste, also keine Ahnung, also Fletchers Vision als Remake, bisschen modernisiert, angepasst an die momentane Lage, Corona mit einspielen lassen, Pizzagate und was es nicht alles gibt und einen jüngeren Schauspieler, der auch ein Superstar ist, klar, Ja, wir ziehen. Das wäre so ein Film unserer Zeit. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein totaler Erfolg wird im Kino.
Titelsong in Deutschland macht dann Xavier Naidoo.
Natürlich. Ja.
Aber ich glaube, wir müssen uns keine Angst oder keine Sorgen machen. Ich glaube, ein Remake zum Film wird es nicht geben.
Nein, dafür ist der auch. Könnte ich mir höchstens als Serie vorstellen.
Vielleicht wird es ein Remake geben, aber keiner wird es bemerken, weil der Film halt eben nicht so bekannt ist.
Ne? Ja, oder halt als Serie. Ne? Momentan oder heutzutage sind der Serien wichtiger.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht den Film einfach so lassen, wie er ist. Einfach nichts draus machen. Vielleicht ist
oder Richard Donner geht nochmal rüber mit der Schere und schneide mal 30 Minuten raus. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber soll er machen. Dann kriegen wir wieder so einen berüchtigten Richard Donner Cut. Wie bei Superman. Oh, ja. Superman 2 oder Superman 1, eins von beiden. Ja. Ja, ist ja auch mal beeindruckend, was Richard Donner eigentlich schon alles gemacht hat, ne?
Richard Donner ist für mich einer der unterschätzten Hollywood-Regisseure, die es gibt.
Ja.
Also, der hat, wenn du dem mal anguckst, was der gemacht hat, das ist der Wahnsinn. Also nicht Lethal Weapon 1 und 4.
Das Omen.
Hat das Omen gemacht, Superman, den ersten und Teile des zweiten. Ne? Großartiger Regisseur. Ich meine, nicht alles ist Gold, was glänzt bei ihm. Also gerade in seinen letzten Filmen waren nicht mehr so super. Aber hey, guck mal, Goonies hat er auch gemacht. Die Geister, die ich rief.
Maverick. Ne?
Maverick.
Tag des Falken.
Genau, 16 Blocks war ein letzter Kinofilm, der war jetzt auch nicht so verkehrt.
Ja.
So ist die Timeline, kann man jetzt mal vergessen, aber ganz ehrlich, Richard Donner, guter Mann.
Ja, richtig.
Der mittlerweile ja auch schon, glaube ich,
90.
90 ist, ne?
Den habe ich vorgestern gesehen im Skype-Call mit den Goonies.
Ah.
Ja.
Okay.
Genau. Er lebt noch.
Ja, er lebt noch.
Ja.
Er lebt noch. Er lebt noch.
Ja.
Willst du mal wissen, was das Lexikon des internationalen Films über den Film sagt?
Unbedingt.
Was als ironisches Vexierspiel über die amerikanische Verschwörungsmanie beginnt, entpuppt sich allzu schnell als routinierter, reichlich konventioneller Thriller, dessen filigrane Bildkompositionen im Gang der Handlung keine Entsprechung finden.
Ja. Passt. Ein bisschen blumig formuliert, aber stimmt.
Ja. Aber das wollte ich noch anmerken, auch wenn die zweite Hälfte deutlich schwächer ist, ist auch die hat ihre Qualität.
Ja, wie gesagt, das ist immer noch ein schöner, klassischer Thriller. Es ist, wie gesagt, immer noch Richard Donner, der den inszeniert, der ist ein guter Mann und der bringt das auch gut zu Ende. Es gibt zwar Kritikpunkte, die sind nicht zu verleugnen, zu leugnen. Das ist klar, der hat seine Fehler. Aber das ist, weiß ich nicht, für so einen Sonntagabend kann man sich den ruhig mal reindrehen.
Ja. Er hat immerhin in den USA damals 50 Millionen eingespielt. Da kommen nochmal 60 international obendrauf. Das war okay.
Ja, ja, insgesamt dann aber, weil ich glaube, der hat auch 80 Millionen oder so gekostet, ne?
Ja, war 1997 auf Platz 19 der erfolgreichsten US-Filme.
Ja. Ja, ist okay.
Vielleicht war es auch einfach so eine Art Fingerübung von Richard Donner.
Immer so zwischendurch, um sich für Lethal Weapon 4 vorzubereiten.
Ja, ich meine, der kam ja ein Jahr später.
Ja.
Vielleicht, ja, das wäre durchaus möglich. Ne?
Ja, mal so die Pause genutzt einfach. Ja, da war der auch schon fast 70, als er den gedreht hat.
Ja, der war damals schon alt.
Ja.
Der Sack. Was ich mir aber auch dachte, als ich jetzt das letzte geguckt habe, Fletchers Vision ist ja so ein Film, den würdest du heute, glaube ich, eher auf Netflix sehen als im Kino. Das ist so einer dieser berüchtigten mittelgroßen Filme, wo die Studios irgendwie dich denken, wenn der Kasse macht, nicht genug, dann mach mal lieber so eine große Blockbuster-Tentpole-Production oder irgendwas Kleines, was dann irgendwie zum Hit wird, wo wir auch ein paar Millionen mitmachen können.
Ja, stimmt. Das ist so. Ja, solche Filme wie Fletcher, die gibt's nicht mehr im Kino irgendwie so richtig, ne? Die findest du eher auf Streaming-Diensten, ja. Und wenn dann eben nochmal eine Nummer kleiner, das stimmt schon. Ja, hast du recht. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas heutzutage nicht mehr ins Kino kommen würde, tatsächlich.
Hast du eigentlich bei Fletchers Vision einen, ich nenne es mal ebenbürtigen Antagonisten vermisst? Also irgendeinen Schurken, der Fletcher körperlich ebenbürtig ist, dass es so eine Art Kampf kommt, weil das ist ja klar, Patrick Stewart ist halt damals einfach schon so ein relativ gediegener älterer Herr gewesen. Ne? Das, also der ist halt so furchteinflößend, weil er halt eben seine Goons hat. Ne? Mhm. Aber wenn der halt Fletcher alleine gegenüber gestanden hätte, wäre klar, wer gewonnen hat.
Ja, weiß ich nicht. Also einerseits ist es ja so, aufgrund seiner Vergangenheit muss er ja kämpfen können. Vermutlich auch gut kämpfen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt so ein Mega-Faustkampf oder sonst irgendwie dann noch absurder gewirkt hätte. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein. Ich fand's nett, dass der eigentliche Böse halt so der Macher im Schatten ist. Oder der Fänger im Roggen. Haha. Weiß nicht. Nee, ich würde sagen, das war in Ordnung so. Weil der Film ist ja auch nicht auf Action aus und das wäre dann irgendwie ein bisschen antiklimatisch gewesen, glaube ich, wenn da noch so eine Klopperei gekommen wäre.
Ja. Ja, Fletcher's Vision gibt es leider aktuell weder auf Amazon noch auf Netflix.
Ne? Sorry, müsst ihr kaufen.
Ja. Das ist eine gute Frage zum Abschluss. Ist er denn die 3 Euro Leihgebühr bei Amazon wert?
Ja. Ich sag ja. Ist er wert. Mel Gibson-Fans, klassische Thriller-Fans kommen da auf ihre Kosten. Zur Einmalsichtung ist okay, ja.
Ja,
ich weiß jetzt nicht sagen, würde jetzt nicht sagen, dass man den unbedingt im Regal braucht, aber
Sagst du, den im Regal stehen hat?
Ja, gut. Ich hatte den bei einer Aktion dabei. Also dieses 10 okay. für 50 oder so. Und da hat halt noch einer gefehlt und dachte mir, ja komm, ja, Fletchers Vision wolltest du eh immer schon mal sehen. Und der ist bestimmt nicht schlecht. Für Richard Donner tue ich das.
Okay. Gehört eigentlich zum neuen Konzept des Lovecasts, dass wir auch eine klare Bewertung
geben? Ich finde, das sollten wir machen. Ich finde, dass wir eine Bewertung geben sollen. Wir sollten einfach die Leute mal überraschen. Wir sollten einfach aus uns rauskommen. Wir bewerten einfach.
Okay. Dann kannst du jetzt vergeben 0 bis 10 abgeschlossene Thermoskannen.
Okay. Ich würde Fletchers Vision 6 von 10 abgeschlossenen Thermoskannen geben.
Ich gebe einen halben Punkt mehr. Es ist bei mir halt einfach so ein bisschen auch nostalgische Verklärung, kann man gerne sagen, dabei. Ich habe den damals halt im Kino geguckt. Und ja, also wie gesagt, netter, schöner Film. Kein Meisterwerk, kein herausragender Film, aber ein netter Zeitvertreib.
Guter Thriller aus den 90ern. Einmal gucken ist okay, ja.
Ja, alles klar. Gut, dann wäre es das für heute mit unserem Lovecast im neuen Gewand.
Mhm.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet oder auch nicht. Mir egal.
Empfehlt Filme.
Empfehlt uns Filme, genau. Was sollen wir uns nochmal angucken? Wo glaubt ihr, was könnte für den Lovecast geeignet sein? Beim nächsten Mal lesen wir auch wieder Kommentare vor, oder?
Ja, würde ich sagen, dann kommen wir wieder auf die klassischen 40 Minuten.
Genau. Deswegen ist es heute ein bisschen kürzer, aber ein sehr fauler Mann. Nämlich ich hatte heute einfach keine Zeit, / Lust, den alten und letzten Lovecast rauszusuchen.
Nee, das ist auch zu lange her. Das passt schon so.
Ja.
Verzeiht es uns.
Gut, dann sei noch gesagt, ihr könnt diesen Podcast und alle anderen Podcasts von uns nicht nur auf der Movieback-Seite finden, sondern auch auf YouTube, bei Deezer, bei iTunes, bei Spotify. Ich vergesse mal Spotify. Und wir würden uns natürlich um Kommentare und ein Like freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sag tschüss und das darfst du jetzt auch tun, Pascal.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal.